In der heutigen Plenarsitzung des Gesamtdeutschen Bundestages beginnt die parlamentarische Arbeit im vereinten Deutschland. Vor uns liegen innen- wie außenpolitisch große Aufgaben, die in der kommenden Zeit unsere ganze Kraft beanspruchen werden. Mit der heutigen Regierungserklärung will ich die Grundsätze erläutern, von denen sich die Bundesregierung leiten lässt. Die Politik der Bundesregierung wird geprägt sein vom Bewusstsein und der Erkenntnis und der Verantwortung für die deutsche Geschichte in allen ihren Teilen. Mit besonderer Dankbarkeit erinnern wir uns des deutschen Widerstands gegen Hitler, eines Widerstands aus allen Gruppen unseres Volkes. Im Kampf für ein friedliches, für ein freies und der Menschenwürde verpflichtetes Deutschland gaben viele ihr Leben hin. Meine Damen und Herren, wenn wir uns zur deutschen Geschichte in allen ihren Teilen bekennen, dann wollen wir auch nicht ihre düsteren Kapitel ausblenden. Niemals darf vergessen, verdrängt oder verharmlost werden, welche Verbrechen in diesem Jahrhundert von deutscher Hand begangen worden sind, welches Leid Menschen und Völkern zugefügt wurde. Die Erinnerung auch an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte wachzuhalten, schulden wir den Opfern. Uns leidet auch in dieser Stunde der feste Wille, über die Gräber der Vergangenheit Brücken zu bauen für ein gemeinsames Werk der Verständigung und des Friedens und der Versöhnung im Geiste der Menschenrechte. Das gilt für alle Bereiche der inneren wie der äußeren Politik. Das Grundgesetz, unsere Verfassung, gilt jetzt für das gesamte deutsche Volk. Und damit stellen sich alle Deutschen bewusst, auch in die Tradition der Väter und Mütter unserer Verfassung, die sich damals von dem doppelten Schwur leiten ließen. Nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur.
Wolken ziehen auf über dem Leipziger Augustusplatz. Wo 25 Jahre zuvor friedliche Wir sind das Volk-Rufe den Beginn der friedlichen Revolution einleiteten, herrscht heute marktkonforme Zerstreuung. Friedlich klingt der Revolutionsruf schon längst nicht mehr. Europa zieht seine Grenzen wieder hoch. Das Schengen-Abkommen der offenen Grenzen ist in der Praxis gescheitert. Die Fassade der Festung Europa, sie bröckelt. Durch Krieg und Hunger aus der Heimat Vertriebene begehren verzweifelt Einlass. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit erklärte die mächtigste Frau der Welt:
Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung ist und bleibt Frieden. Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Hinzu kommen mangelnde Zukunftsperspektiven und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen. Wer das Leid derjenigen sieht, die ihre Heimat hinter sich lassen und sich anderswo Schutz und Zukunft erhoffen. Der weiß, dass es letztlich nur eine Lösung gibt. Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegenwirken. Herzlichen Dank.
Sprach's und verließ unter Applaus die Bühne. Vor weltweitem Publikum zeigt sich Angela Merkel entschlossen, die Ursachen von Flucht zu beseitigen. In ihrem Kanzleramt allerdings bleibt die Regierungschefin bei den wahren Ursachen untätig. Denn mit einem einzigen Telefonanruf in die westdeutsche Provinz könnte sie den meisten Kriegen der USA auf einen Schlag die Grundlage entziehen. Denn das größte Kriegsdrehkreuz der Welt befindet sich mitten in Deutschland. In der 7000-Seelen-Gemeinde Ramstein-Miesenbach, Rheinland-Pfalz. Ohne die Ramstein Airbase, einem Luftwaffenstützpunkt der Amerikaner, wäre kein einziger Drohnenangriff im Mittleren und Nahen Osten möglich. So gut wie alles, was hinter diesem Stacheldraht passiert, verstößt gegen das deutsche Grundgesetz. Doch neugierige Journalisten werden hier nicht gern gesehen, sondern argwöhnisch beäugt.
Unsere Dreharbeiten haben gerade erst begonnen. Da tauchen diese Soldaten auf, um uns von hier zu vertreiben.
Yes. Hello. Yes.
Wir stehen hier an der Hauptzufahrt zur Ramstein Airbase und durften bereits beim Anfertigen einfacher, harmloser Schnittbilder die ganze Herrlichkeit der amerikanischen Staatsmacht kennenlernen. Das lief dann so ab. Die Kamera lief keine 2 Minuten. Da tauchten schon die ersten Militärpolizisten auf und forderten also nachdrücklich, dass alle Aufnahmen gelöscht werden. Sie haben sich die Aufnahmen auch vorher angesehen, denn nach Auskunft der Soldaten handele es sich vor der Airbase bereits um amerikanisches Staatsgebiet. Mir hat dann später ein Soldat gesagt, dass man dieses Land von der Bundesrepublik Deutschland gekauft habe und deswegen gelte hier US-amerikanisches Recht. Auf deutschem Hoheitsgebiet haben Zivilisten der einfachen Bevölkerung, so wie wir, zu tun und zu lassen, was US-amerikanische Soldaten ihnen sagen. Kamera aus heißt Kamera aus. Die Amerikaner sind offensichtlich sehr nervös.
Wir werden herausfinden, natürlich gilt hier deutsches Recht und die Soldaten haben uns angelogen. Doch später dazu mehr. Wir wollen uns einen Überblick über die Airbase verschaffen. Auf einem Aussichtspunkt treffen wir diesen Friedensaktivisten, der das Treiben der Amerikaner schon jahrzehntelang wachsam verfolgt.
Ich heiße Wolfgang Jung, bin genau neben dieser Base geboren, im Ortsteil Miesenbach, von Ramstein-Miesenbach. Bin dort auch aufgewachsen, habe als Schüler und später als Student auch auf dieser Base gearbeitet. Habe den ganzen Krieg als Kind miterlebt, auch Bombenangriffe. Schulkameraden von mir sind gegen Ende des Krieges bei Bombenangriffen umgekommen. Mein Vater ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Es gab auch sonst in der Familie noch viele Kriegsopfer. Und mir war von Anfang an klar, dass diese Base nicht friedlichen Zwecken dient oder unserem Schutz, sondern dass von dort aus Kriege geplant und Kriege durchgeführt werden.
In der deutschen Friedensszene ist Wolfgang Jung eine bekannte Größe.
Es wird höchste Zeit. Es ist nicht nur 5 Minuten vor 12, es ist 3 Minuten vor 12. Hier wird ein Krieg vorbereitet.
Wegen der Airbase ist er schon mehrfach vor Gericht gezogen.
Ich habe die Bundesrepublik verklagt, weil sie zulässt, dass über die Airbase Ramstein der US-Drohnenkrieg geführt wird, dem in Somalia, im Jemen, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan inzwischen Tausende von unbeteiligten Zivilisten, vor allen Dingen auch Frauen und Kinder, zu Opfer gefallen sind. Und weil die Bundesregierung mit einem Schlag, wenn sie nämlich diese SATCOM-Relaisstation schließen würde, diesen Drohnenkrieg und dieses unsägliche Sterben beenden könnte.
Ob etwas gegen die Verfassung verstößt oder nicht, weiß der pensionierte Lehrer genau. Als er ins Beamtenverhältnis übernommen wurde, hatte er einen Eid auf die Verfassung ablegen müssen. Sein Engagement für die Friedensbewegung wurde ihm nach 22 Dienstjahren zum Verhängnis, denn nun wurde er vom Verfassungsschutz gejagt. Die Landesregierung wollte dem Staatsdiener Berufsverbot erteilen. Vor Gericht konnte Wolfgang Jung schließlich nachweisen, dass Friedensaktivist zu sein nicht verfassungswidrig ist. Er behielt seinen Job. Vielleicht erklärt das, weshalb er auch heute noch hartnäckig durch alle Instanzen geht.
Ich habe geklagt, weil ich es unsäglich finde, dass alle staatlichen Instanzen und Ebenen es zulassen, dass von unserem Boden aus völlig widerrechtlich, im Widerspruch zum Völkerrecht und zu unserem Grundgesetz und zu allen deutschen Gesetzen, Leute einfach ermordet werden. Und was anderes ist der Drohnenkrieg nicht. Das ist Mord an Leuten ohne Urteil, ohne gerichtliche Beteiligung, schlicht und ergreifend Mord.
Wer sind eigentlich die fremden Mächte, die bei uns zu Gast sind? Was haben sie vor? Wie lautet ihre Mission? Mehr als 42.000 Soldaten der Vereinigten Staaten sind auf deutschem Boden stationiert. Ihren grundsätzlichen Auftrag dokumentiert ein offiziell für die Deutschen herausgegebenes Merkblatt gleich im ersten Satz. Das EUCOM-Hauptquartier mit Sitz in Wiesbaden erklärt darin, die US Army Europe habe eine maßgebende Funktion im Ausbau von US-amerikanischen Interessen. Weiter unten heißt es, das Hauptquartier sei einzigartig positioniert, um Amerikas strategische Interessen in Europa und Eurasien zu fördern. Rund um die Ramstein Airbase gibt es mit mehr als 52.000 US-Staatsbürgern die größte Militärgemeinde in Deutschland. Die meisten davon halten einen Job bei den Streitkräften für einen ehrenwerten Beruf.
This we'll defend are the words that encapsulate the ideals of the United States Army. It was first used by the War Office of the Continental Congress during the American Revolutionary War in 1778. And it has been our guiding motto for over 200 years. Today, it is inscribed on a scroll above the Cap of Freedom on the Department of the Army emblem, to signify the Army's constant readiness to defend and preserve the United States of America. It is our shield. This, we'll defend, means we are there when we are needed, regardless of the mission. We are trusted Army professionals who are there when our country calls upon us. Our shared love of country is a powerful motivation for our service to the nation. We are the faces of freedom, life, and liberty. We serve not to promote war, but to preserve peace. This we'll defend is a statement of our commitment in our oath to defend the Constitution of the United States and its citizens. The first line of that oath being, I do solemnly swear that I will support
and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I take this oath.
This is why we serve.
Was wir gelernt haben? Jeder Soldat hat einen Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten geschworen. Und gedient wird natürlich nicht, um Kriege anzuzetteln, sondern um den Frieden zu bewahren. Gibt es inzwischen eigentlich noch irgendjemanden, der das noch glaubt? Vielleicht ja die Bundeskanzlerin. Sie hat immerhin schon dreimal den Amtseid auf das deutsche Grundgesetz geleistet.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Per Grundgesetz ist die Bundesregierung zwingend an die Gewährleistung der Menschenrechte gebunden. Doch auch außerhalb Deutschlands? Artikel 1, die unantastbare Würde des Menschen, verbietet zum Beispiel in der Praxis, Ausländer in solche Staaten abzuschieben, wo ihnen die Todesstrafe droht. Und nach Artikel 25 ist Angela Merkel zur Einhaltung des Völkerrechts verpflichtet. Doch dagegen verstößt sie jeden einzelnen Tag, an dem sie Barack Obama nicht die rote Karte zeigt.
Es geht darum zu klären, was die Amerikaner hier in Deutschland eigentlich so treiben. Dazu gehört aber nicht nur das Abfangen von Daten, sondern dazu gehört auch, dass der umstrittene Drohnenkrieg der US-Regierung in erheblichem Maß über Deutschland geführt wird. Das hatten Panorama und die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr berichtet. Kurz danach kam US-Präsident Barack Obama zu Besuch nach Berlin.
We do not use Germany.
Wir nutzen Deutschland nicht als Startpunkt für unbemannte Drohnen im Kampf gegen den Terror.
Drones as part of our counterterrorism activities.
Ich weiß, dass es hier einige Berichte gegeben hat, nach denen das der Fall sein könnte. Dem ist nicht so.
That might be the case. That is not.
Kein Startpunkt, hat er gesagt. Cooles Dementi. Allerdings hat Panorama nie behauptet, dass die Drohnen von Deutschland aus starten. Stattdessen haben wir gezeigt, wie die Einsätze von hier aus entscheidend unterstützt werden. Etwa vom US-Militärstützpunkt Ramstein.
Kampfdrohnen. Sie fliegen über Afghanistan oder den Jemen. Die Piloten sitzen weit weg. In den USA, in Nevada. Wenn sie am Joystick abdrücken, fällt Tod vom Himmel.
Das ist der alte Predator, den es schon seit fast 20 Jahren gibt. Das ist ein bisschen Werbefilm hier.
Kampfdrohnen gelten in Fachkreisen als zuverlässig und vergleichsweise preisgünstig.
Ein Predator B, nur das Flugzeug mit Sensorik, ist in dem Bereich ca. 12 Millionen Dollar.
Ein ziemliches Schnäppchen, so eine amerikanische Killerdrohne. Der Hersteller General Atomics ist wohl nicht umsonst Weltmarktführer in diesem Rüstungsbereich. Zum Vergleich: Ein Eurofighter, das Flaggschiff der europäischen Rüstungsindustrie, kostet mehr als das Zehnfache. Wirtschaftlich betrachtet ist so eine Kampfdrohne also 10-mal effizienter beim Menschenkillen als ein herkömmlicher Kampfjet. Aber nicht nur das. Eine MQ-9-Kampfdrohne ist auch um ein Vielfaches leistungsfähiger als ein Eurofighter. Während ein Kampfjet-Pilot schon nach 10 Stunden hinterm Steuerknüppel erschöpft ist, kann die MQ-9, genannt Sensenmann, mit einer Tankfüllung bis zu 30 Stunden am Stück in der Luft bleiben. Denn wenn der Drohnenpilot in den USA müde wird, kann er seinen Joystick einfach der nächsten Schicht übergeben und nach Hause gehen. Einer von ihnen war Drone Operator Brandon Bryant. Nach eigener Aussage hat er an der Ermordung von 1626 Menschen mitgewirkt. Dann stieg er aus dem Militär aus.
Ramstein im Pfälzerwald. Drohnenpilot Bryant ist heute zum ersten Mal in dieser Ecke Deutschlands. Virtuell, per Breitbanddatenleitung allerdings, war er immer mit diesem Ort aufs Engste verbunden. Wenn er von seiner Militärbasis in New Mexico die Hellfire-Rakete ins Ziel navigierte, dann wurden hier in Ramstein die entscheidenden Verbindungen gemacht.
Die Luftwaffenbasis in Ramstein spielt eine ganz wesentliche Rolle für den weltweiten Drohnenkrieg. Ohne diese Basis in Deutschland würde das alles nicht funktionieren. Es ist das Epizentrum aller Informationsflüsse für die Überseeoperationen der USA.
Ohne Ramstein ist kaum ein amerikanischer Drohneneinsatz möglich, nicht nur in Afrika, sondern auch in Pakistan und Jemen.
Also wir haben die Drohne hier irgendwo in diesem Gebiet. Sie kreist irgendwo über Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder sonst wo hier. Und das hier ist ein kommerzieller Satellit. Der kann etwa von CNN sein.
It's a commercial satellite, owned by CNN. And there is another satellite.
Und dann haben wir eine Satellitenschüssel hier drüben auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Hier kommt das Signal an.
And it receives that signal. So signal goes from the Predator drone.
Das Signal geht also von der Predator-Drohne nach Ramstein. Und dann durch ein Glasfaserkabel mitten durch den Ozean bis zur Cannon Airbase in den USA, wo ich stationiert war.
Und das ist sie, die Satellitenrelaystation, deren Bedeutung die Bundesregierung seit Jahren hartnäckig verleugnet und verschleiert. Die Steuerungssignale, die per Erd- und Unterseekabel aus den USA in Ramstein ankommen, gehen von hier aus zu Satelliten, die wiederum aus dem Erdorbit die Drohnen anfunken. Mit ihnen richten die USA nach Belieben Menschen hin, ohne jede Gerichtsverhandlung. Diese Filmaufnahmen der militärischen Geheimanlage sind in Deutschland per Gesetz eigentlich streng verboten. Wir entscheiden uns, die Bilder trotzdem zu zeigen, und zwar mit Verweis auf die Pressefreiheit.
Die Rakete schlägt genau dort ein, wo die Männer beim Essen sitzen. Emre Erdogan hat Glück. Er steht gerade ein paar Meter entfernt. Shadia, ihr Sohn und die Frau von Shahab Dashti überleben im Haus.
Der ganze Hof war quasi dem Erdboden gleichgemacht. Man hat viele Leichenstücke gefunden, Hände, Kopfstücke im Ventilator. Und einer hat noch seine Hand bewegt, da hat man gehofft, dass er noch lebt. Da wurde er schnell ins Krankenhaus gebracht. Aber auf dem Weg ist er verstorben, das war der Shahab Dashti.
Der mutmaßliche Dschihadist aus Hamburg wird getötet. Mit 27.
Und Benjamin war an Ort und Stelle sofort tot, weil sein ganzer Kopf offen war.
Chadias Schwager, Benjamin Erdogan, kommt aus Wuppertal. Ein deutscher Staatsbürger, getötet von einer US-Drohne.
Da die ja alle aus den USA gesteuert werden, wäre mit der Schließung dieser SATCOM-Relaisstation mit einem Schlag der Drohnenkrieg beendet. Was in Ramstein abläuft in Sachen Drohnen, in Sachen Raketenabwehrschild, in Sachen Versorgung der Kriegsschauplätze mit dort gelagerter Munition, ist alles a. völkerrechtswidrig, weil die Kriege völkerrechtswidrig sind, und b. grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden dürfen.
Trotz eindeutiger Aussagen des Zeugen Brandon Bryant vor dem NSA-Untersuchungsausschuss streitet die Bundesregierung seit Januar 2015 jegliche Kenntnis über die Rolle Ramsteins im Drohnenkrieg ab. Dem unabhängigen Journalisten Thilo Jung ist es zu verdanken, dass zumindest bekannt ist, auf welch aalglatte Weise kritische Nachfragen von der Regierung abgebügelt werden.
Ich habe nochmal das Thema Ramstein, Herr Seibert. Ich zitiere Sie mal von Freitag. Da sagten Sie, die US-Regierung hat der Bundesregierung, nachdem wir entsprechende Fragen übermittelt hatten, Mitte Januar 2015 noch einmal versichert, dass von US-Stützpunkten in Deutschland Einsätze bewaffneter, ferngesteuerter Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Also, aber das ist bekannt, dass Drohnen durch Ramstein weder gesteuert noch befehligt werden. Von Washington oder Nevada können die Drohnen dank der Erdkrümmung nicht direkt gesteuert werden. Ramstein ist die Zwischenstation für extralegale Tötungen. Daher die Frage, hat die Bundesregierung seit den Enthüllungen des bisherigen Jahres neue Fragen zur Rolle Ramsteins als Signal Relay an die US-Regierung entsendet? Weil Januar 2015 ist schon ein Dreivierteljahr her.
Sie haben mich aus der Regierungspressekonferenz von Freitag zitiert und das ist auch das Zitat von heute. Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen.
Es geht aber um einen neuen Sachverhalt. Es geht nicht um die Steuerung, nicht um die Befehligung, sondern um die Wichtigkeit von Ramstein als Signal-Relay-Station. Ohne Ramstein könnten diese Drohnen nicht fliegen.
Ich habe in dieser ganzen Materie meinen Ausführungen vom Freitag nichts hinzuzufügen.
Was der Regierungssprecher Steffen Seibert an diesem 19. Oktober 2015 aber sehr wohl gewusst haben dürfte, ein brisantes Rechtsgutachten vom 3. März 2014, lange geheim gehalten und jetzt erst veröffentlicht, meldet schwere Bedenken zu der SATCOM-Relay-Station an. Ein Jahr zuvor erklärte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages unter dem Titel Ausübung militärischer Gewalt durch ausländische Staaten von Militärbasen in Deutschland: Unstreitig ist, dass Deutschland völkerrechtswidrige Militäroperationen oder gar Kriegsverbrechen, die durch ausländische Staaten von deutschem Territorium aus durchgeführt werden, nicht dulden darf. Und die völkerrechtswidrige Exekution eines Terrorverdächtigen durch Kampfdrohnen außerhalb eines bewaffneten Konflikts kann daher, wenn die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen protestiert, eine Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt darstellen. Steffen Seibert hätte also einen Bruch des Völkerrechts zugegeben, wenn er die Kenntnis über die Rolle der SATCOM-Relay-Station eingeräumt hätte. Eine schwere Regierungskrise wäre die Folge gewesen. Die Bundesregierung begeht durch ihr Wegschauen nach dem Völkerstrafgesetzbuch glasklar Kriegsverbrechen. Dort heißt es unter Artikel 8 Absatz 1, wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person eine erhebliche Strafe, insbesondere die Todesstrafe, verhängt oder vollstreckt, ohne dass diese Person in einem unparteiischen, ordentlichen Gerichtsverfahren, das die völkerrechtlich erforderlichen Rechtsgarantien bietet, abgeurteilt worden ist, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft.
Herr Jung, Sie haben hier so einen großen Plan von der Airbase. Wo haben Sie den denn her?
Den habe ich mir nicht unrechtmäßig angeeignet. Der wurde mir offiziell übersandt, weil meine Frau und ich gegen den ab 2003 begonnenen Ausbau der Südbahn Einspruch angelegt haben. Und alle Einwender haben diesen Plan bekommen.
Da wollte man eine zweite Landebahn bauen, Start- und Landebahn.
Wegen des erhöhten Flugaufkommens. Das ist ja die Hauptdrehscheibe für die Kriege der USA im Mittleren Osten und mittlerweile auch in Afrika. Und da hat diese eine Stadt-Landbahn nicht mehr gereicht. Da ist ja oft rund um die Uhr Stadt-Landeverkehr. Da braucht man eben diese zweite Stadt-Landebahn. Das ist die Südbahn, die verläuft hier in diesem Bereich. Also diese großen Rems, das sind die Abstellplätze. Da werden die Flugzeuge, wenn sie gelandet sind, ausgeladen, wenn es keine Munition ist, die wird woanders ausgeladen, zeige ich auch noch. Also da werden Personen ausgeladen, normale Ladung, die in irgendein am Rand liegendes Lagerhaus dann zwischengelagert wird. Da steigen auch die Truppen aus, die dann verpflegt werden. Dort werden auch Waren gebracht, da gibt es ein riesen Einkaufszentrum. Das sind diese Ramps hier. Dann gibt es hier eine Sonderramp, eine sogenannte Hot Cargo Pad. Das ist eine Ladefläche für heiße Ware. Und diese heiße Ware ist in diesen Bunker nebendran eingelagert. Das sind alle Bomben und Raketen, die dann die früher in Afghanistan und jetzt wieder im Irak und in Syrien abgeworfen werden. Und die machen auch die Flüchtlinge. Interessant ist, dass dieses Hot Cargo Pit viel näher an dem deutschen Ort Kinsbach liegt. Und auch näher an Landstuhl, als an der US-Wohnsiedlung, die sich hier in diesem Bereich der Weißkalkens befindet. Also auch da war man besonders vorsichtig mit den eigenen Leuten und etwas weniger vorsichtig mit den anwohnenden Deutschen. Also das ist ein Wohngebiet für die US Air Force und es ist zu vermuten, dass dort eben auch nur Leute wohnen, die auf dieser Base arbeiten.
Aus Kriegsgebieten wie dem Irak oder Syrien werden täglich im Kampf verwundete Soldaten eingeflogen, die in Landstuhl, im größten US-Lazarett außerhalb der USA, behandelt und wieder ins Gefecht geschickt werden. Rund 30.000 Starts und Landungen pro Jahr machen die Airbase zum größten und wichtigsten Kriegsdrehkreuz der Welt. Artikel 1 des Aufenthaltsvertrages sieht vor, dass US-Streitkräfte in gleicher Effektivstärke wie zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrages in der Bundesrepublik Deutschland stationiert sein dürfen. Es darf mehr als bezweifelt werden, dass die Vereinigten Staaten sich an diese von ihnen unterzeichnete Vorgabe überhaupt halten. Rund um die Uhr werden von der Ramstein Airbase aus die Kriegsschauplätze der Vereinigten Staaten mit allem versorgt, was zum Kampf für westliche Werte gebraucht wird. Vor allem Waffen und Soldaten. Genaue und aktuelle Zahlen sind geheim. Bekannt ist, rund 500.000 Tonnen Bomben, Raketen und Munition aller Art lagerten im Kalten Krieg in Ramstein. Und zu den Hochzeiten der US-Kriege in Afghanistan und im Irak wurden von hier aus allein für die US Air Force pro Monat rund 900 Tonnen Bomben, Raketen und Bordwaffenmunition geliefert. Zusätzlich versorgt das hier stationierte 21. Theater Sustainment Command die US Army mit allem, was sonst noch an der Front benötigt wird. Und zwar in den Kommandobereichen EUCOM, AFRICOM und CENTCOM.
The 21st Theater Sustainment Command is the heart of support operations throughout the European theater and at the warfront. Any mission, anywhere. Our modularized force stands ready to take on the many tasks that come with being first in support. We are professionals with capabilities in logistics, maintaining and resetting the force, transportation, supply, military police, engineers, troop support operations, including financial management center, reception, tactical postal operations, and contracting.
Die tödlichsten Waffen lagern aber höchstwahrscheinlich immer noch auf der Ramstein Airbase.
Es gibt hier Shelter, da standen früher Kampfjets drin, und zwar atomwaffenfähige Kampfjets, F-16. Diese Kampfjets sind nicht mehr dauerhaft stationiert, aber in den Sheltern gibt es noch die Fahrstühle. Also erst fährt die Maschine in den Shelter, dann wird der Fahrstuhl hochgefahren und dann werden jeweils zwei Bomben an so einer F-16 drangehängt. Also mit den vier Bomben, die da drin sind, kann man zwei Maschinen beladen. Und wenn man sich die Anzahl der Bunker hier anguckt, hier in Ramstein waren mal 130 Atombomben eingelagert. Selbst wenn sie abgezogen worden wären, die kann man ja jederzeit wieder hierher bringen, weil die Bunker sind noch da und die werden auch in Stand gehalten.
Vergangenen Sommer irgendwo in der Wüste von Nevada. Vor der Weltöffentlichkeit enthüllen die Amerikaner eine völlig neuartige Atomwaffe, die 8 Jahre lang in den Geheimlabors von Los Alamos und dem Rüstungshersteller Boeing entwickelt wurde. Von einer F-15E Strike Eagle soll eine Übungsattrappe abgeworfen werden. Die Explosion des neuen Typs B-61-12 entspricht einer Sprengkraft von 50 Kilotonnen TNT. Damit verfügt die Nuklearwaffe über eine geringere Sprengkraft als ihr Vorgänger, hat aber immer noch 3-mal mehr Zerstörungspotenzial als die Bombe von Hiroshima. Das eigentlich Neue daran ist allerdings ein computergesteuertes Heckleitwerk, das es möglich macht, ein Ziel mit einer Genauigkeit von weniger als 30 Metern zu treffen. Ein großer taktischer Vorteil gegenüber den russischen Atomraketen. Bis zu 130 Atombomben des Typs B-61 lagerten im Kalten Krieg auf der Ramstein Airbase. Angeblich sollen sie alle vor 2007 abgezogen worden sein. Aber ob das stimmt oder nicht, ist geheim. Sowohl die Amerikaner als auch die Deutschen behandeln Einzelheiten zu stationierten Atomwaffen grundsätzlich als classified. Als gesichert gilt dagegen, dass die USA gerade 20 der neuen Nuklearwaffen auf dem rheinland-pfälzischen Luftwaffenstützpunkt Büchel stationieren.
Bis heute üben deutsche Tornado-Piloten regelmäßig mit Attrappen amerikanischer Atombomben. Sie sollen im Kriegsfall diese Bomben ins Ziel lenken. Nukleare Teilhabe heißt das im NATO-Deutsch. Und das trotz eines Atomwaffenverbots für deutsche Soldaten. Der Atomwaffensperrvertrag und diese Diensteinweisung regeln eindeutig, deutschen Soldaten ist es verboten, atomare Waffen einzusetzen. Das wird durch die nukleare Teilhabe unterlaufen.
If a war happened,
im Falle eines Krieges würden die in Deutschland stationierten Waffen auf Anweisung des US-Präsidenten benutzt. US-Kräfte übergeben den deutschen Piloten dann die Atomwaffen. Und diese deutschen Piloten würden dann Ziele mit Atomwaffen angreifen. Das ist ein sehr ungewöhnliches Szenario für einen Staat, der sich verpflichtet hat, nicht über Atomwaffen zu verfügen, weder direkt noch indirekt.
Russland empfindet die nukleare Aufrüstung Deutschlands als neue Stufe der Eskalation in den Beziehungen mit dem Westen.
Uns beunruhigt, dass Staaten, die eigentlich keine Atomwaffen besitzen, den Einsatz dieser Waffen üben. Und zwar im Rahmen der NATO-Praxis der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das ist eine Verletzung der Artikel 1 und 2 des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen.
Präsident Wladimir Putin ist salopp formuliert auf 180. Er lässt nun Russlands Atomwaffen ebenfalls aufrüsten, um das strategische Gleichgewicht wiederherzustellen. Und er bezichtigt die Vereinigten Staaten öffentlich der Lüge. Denn schon der Raketenabwehrschild der USA in Europa habe gezeigt, dass der Westen damit Russland als Gegner sieht und nicht etwa, wie behauptet wurde, den Iran.
Das Problem mit dem Iran haben wir nun gelöst. Von dort droht und drohte auch keine Gefahr, wie wir das immer gesagt haben.
Никакой угрозы со стороны Ирана не было, как мы говорили, и нет.
Das, was unsere amerikanischen Partner ein Antiraketensystem hat bauen lassen, existiert nicht mehr. Es wäre vernünftig zu erwarten, dass nun auch die Entwicklung eines Antiraketenschildes zu einem Ende käme. Und was passiert wirklich? Nichts in der Art. Ganz im Gegenteil, alles geht weiter. Kürzlich haben die USA den ersten Test ihres europäischen Antiraketensystems durchgeführt. Das bedeutet, wir hatten recht, als wir mit unseren amerikanischen Partnern gestritten haben. Sie haben lediglich schon wieder versucht, uns und die gesamte Welt zu täuschen. Um es direkt zu sagen, sie haben gelogen. Es ging nicht um eine hypothetische iranische Gefahr, die nie existierte. Es ging um den Versuch, das strategische Gleichgewicht zu zerstören, das Kräftegleichgewicht zu ihren Gunsten zu verändern. Nicht nur um zu dominieren, sondern um tatsächlich allen ihren Willen diktieren zu können, ihren geopolitischen Konkurrenten, aber ich glaube auch ihren Alliierten.
Der Raketenabwehr steht, da befindet sich ja das Hauptquartier auf der RBS Ramstein. Und zwar untersteht das der NATO. Und dann gibt es noch einen zweiten. Das ist ganz in der Nähe, in den Rheinortensbergs bei Kaiserslautern-Vogelweh. Der untersteht nur der US Army. Denn Luftabwehr ist Sache der Army, nicht der Air Force. Also, selbst wenn die NATO sagt, wir treten nicht ein, wenn die Amerikaner einen atomaren Erstschlag gegen Russland starten, dann wollen wir nicht, dass die russischen Raketen, die noch starten können, abgefangen werden. Und weil wir das nicht wollen, können die auch keinen Erstschlag machen. Die US-Streitkräfte könnten also ihren atomaren Erstschlag auch ausführen mit voll einsatzbereitem Abwehrschild, ohne die NATO überhaupt damit zu befassen.
Nach offizieller Lesart ist also die NATO, das transatlantische Bündnis, für alle Einsätze des Raketenabwehrschilds von der Ramstein Airbase aus zuständig. Da es aber zusätzlich ein eigenes Kommandozentrum der USA für diesen Schild gibt, bedeutet das auch, wenn es hart auf hart kommt, können die Vereinigten Staaten auch dann den nuklearen Erstschlag gegen Russland durchführen, wenn die übrigen NATO-Staaten zuvor gegen einen atomaren Angriff gestimmt haben. In der zuvor zitierten Geheimstudie des Bundestags zur Ramstein Airbase heißt es außerdem, seit dem 11. September 2001 sind US-Militäreinrichtungen in Deutschland in den sogenannten Krieg gegen den Terror eingebunden. So sollen von AFRICOM aus Kampfeinsätze der US-Armee gegen radikale Islamisten auf dem afrikanischen Kontinent koordiniert werden. Auch das Air Operations Center der US Air Force Basis am Luftwaffenstützpunkt in Ramstein soll in Drohnenoperationen zur Terrorismusbekämpfung einbezogen sein.
Der Kommandeur dieser Einrichtung ist übrigens der General Warren. Der ist gleichzeitig auch Kommandeur des AIRCOM, das ist das Hauptquartier aller NATO-Luftwaffen. Die Luftwaffen aller NATO-Staaten werden von diesem AIRCOM aus kommandiert. Als dritten Hut trägt er den Hut des Kommandeurs des Joint Air Power Competence Centers JAPCC in Kalka. Und da ist ja zurzeit also von diesem Zentrum gerade eine interessante Veranstaltung gelaufen, die in Essen stattgefunden hat.
Diesen Spaß wollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Messegebäude hatte man abgesichert wie eine Festung, doch Demonstranten waren keine da. Stattdessen Zäune, Polizei und Kameras.
Das Joint Air Power Competence Center ist eine Organisation unter dem Dach der NATO, die diese Veranstaltung hier ausrichtet. Es sind Teilnehmer aus 17 Ländern der NATO, die hier darüber beratschlagen, wie sie in Zukunft die Luftwaffen ihrer Länder zu einer einzigen Luftwaffengroßmacht vereinigen können, um dann gemeinsam gegen Russland zu Felde zu ziehen. Man kann da hinten auch an den Fenstern in der oberen Reihe Teilnehmer sehen, die gerade also einen Vortrag lauschen. Bezahlt wird die ganze Sause, die NATO-Veranstaltung, von namhaften Rüstungsfirmen. Da sind zum Beispiel dabei Lockheed Martin, Airbus, Defense and Space und viele weitere mehr. Wir werden jetzt mal da reingehen und mal schauen, was wir da ausrichten können.
Guten Tag, wir kommen von der Nuoviso Filmproduktion aus Leipzig und haben uns akkreditiert. Mein Name ist Fleischer und das hier ist Herr Wo geht's denn jetzt hier zu dem Kongress?
Der ist noch nicht losgegangen.
Ach so, und was ist das dann für eine Militärveranstaltung in der Etage über uns, die da gerade läuft?
Ja, da weiß ich nur, dass ich auf gar keinen Fall jemanden von der Presse reinlassen soll.
Nicht? Wieso? Stehen wir etwa nicht auf der Akkreditierungsliste?
Nein, Sie stehen nicht auf meiner Liste.
Nicht?
Nein, aber warten Sie, ich hol mal den Verantwortlichen.
Hallo, sprechen Sie Englisch? Ich verstehe zwar ein bisschen Deutsch, aber...
Kein Problem, wir sind Pressevertreter und gerade erst angekommen. Jetzt hat uns aber die junge Frau am Eingang gesagt, wir stünden gar nicht auf der Liste, warum auch immer.
Von welchem Medium kommen Sie?
Wir sind von der Nuoviso Filmproduktion.
Ja, ich hatte Ihnen doch eine E-Mail geschickt. Ich bin leider der einzige Verantwortliche für die Pressevertreter. Und es gibt hier einen riesigen Andrang, da musste ich Ihnen leider absagen. Weil wir gestatten auf der Konferenz weder Film noch Fotoaufnahmen. Die Fotos machen wir und stellen die dann hinterher zur Verfügung.
Wieso, ist das alles top secret hier oder wie? Und was ist das für ein Workshop, der da über uns stattfindet?
Keine Ahnung, mit uns hat das nichts zu tun, das ist irgendjemand anderes.
Warum laden Sie denn überhaupt die Presse ein, wenn sie bei der Veranstaltung nicht arbeiten darf? Wie sollen wir denn berichten ohne Aufnahmen?
Nein, bei uns ist alles transparent, aber wir wollen, dass die Pressevertreter teilnehmen an der Konferenz, dass sie ganz genau zuhören, was hier gesagt wird und hinterher in schriftlicher Form darüber berichten. Nicht wahr? Und wenn sie offizielle Bilder brauchen, stellen wir die dann zur Verfügung.
Aha, und auf dem Kongress, da soll es doch auch um Russland gehen, also
nein,
wie man...
Nein, nichts mit Russland. Es geht ganz allgemein um die strategische Einbeziehung der Luftwaffen. Es geht nicht gegen Russland, sondern mehr darum, was im Mittleren Osten gerade los ist. Und falls es dann jemanden gibt, der gegen die NATO arbeitet, naja, also Desinformationskampagnen und so, es geht halt darum, wie wir zeigen können, wer wir sind und was wir eigentlich drauf haben. Tut mir leid, aber der Chef hat gerade keine Zeit für Sie. Am besten, Sie kommen später wieder. Aber wie gesagt, Sie dürfen auf dem Kongress weder filmen noch fotografieren und der Kongress ist auch noch nicht losgegangen.
So, Russland war also nicht Inhalt dieser NATO-Konferenz. Auch hier hilft ein Blick auf die Webseite des JAPCC. Denn der Chef des Joint Air Power Competence Centers hatte in der Ankündigung des Essener Kongresses den größten strategischen Feind der NATO, nämlich Russland, ausdrücklich namentlich erwähnen lassen. In der Einladung an die Medien hieß es: Besonders wird thematisiert werden, inwieweit Russland seine großen Kampagnen in den Medien dazu verwendet, die Glaubwürdigkeit der NATO zu untergraben. Und außerdem, welche Wirksamkeit entfaltet diese Desinformation gegenüber den Luftwaffen der NATO? Was sind die Hauptthemen dieser Desinformation?
Welchen Sinn hat eine angebotene Akkreditierung für Journalisten zu einer Konferenz, wenn sie dort nicht arbeiten können?
Also dieses Kompetenzzentrum dient im Allgemeinen der Vorstellung neuer Luftfahrtprojekte durch die einschlägige Rüstungsindustrie. Da kommen also Rüstungsfirmen aus allen NATO-Staaten und natürlich auch die maßgeblichen Leute, die für Beschaffung neuer Waffensysteme zuständig sind. Und die tauschen sich dann aus, werden neue Waffensysteme vorgestellt. Vermutlich auch Bestellungen getätigt oder zumindest Vorbestellungen getätigt. Man hatte speziell Vertreter der Medien eingeladen, weil es offensichtlich da Kommunikationsprobleme gibt. Also das war der Vorwand. Man hat gesagt, man muss die Medienleute mal einladen, damit man die Kommunikation verbessern kann und bestehende Missverständnisse beseitigen kann. Das war die offizielle Geschichte. Dann war noch eine zweite, die ist eigentlich viel interessanter, denn man hat auch festgestellt, dass inzwischen nicht nur Lobendes über die Luftwaffen der USA und der NATO erzählt wird, sondern wegen der Bombenkriege auch sehr viel Negatives, vor allen Dingen aus alternativen Medien. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Konferenz war ein Informationsaustausch darüber, wie man diesen unliebsamen und diesen störenden Gegenwind da stoppen könnte.
Schwerpunktmäßig berichtet der russische Auslandsrundfunk natürlich über die aktuellen NATO-Kriegsvorbereitungen an der russischen Westgrenze. Etwa wenn in Litauen amerikanische Abrams-Kampfpanzer verladen werden oder die Bundeswehr mit wehender Deutschlandflagge vorfährt. dass es schnell brenzlig werden kann, wenn die Vereinigten Staaten ihre NATO-Truppen in Stellung bringen, daran lässt der US-Präsident öffentlich keinen Zweifel.
Wir brauchen das stärkste Militär der Welt und müssen gelegentlich Ländern den Arm umdrehen, die sonst nicht das tun würden, was wir wollen, dass sie es tun. Zumindest nicht ohne wirtschaftlichen, diplomatischen oder manchmal auch militärischen Druck unsererseits. Wären wir da nicht so realistisch, dann würden wir auch nichts hinbekommen.
Anderen die Arme umzudrehen, ist eine gängige Praxis Washingtons bei der politischen und wirtschaftlichen Eroberung anderer Länder. Es werden gezielt Regierungsgegner aufgebaut, gesteuert und finanziert, um am Ende den Sturz einer Regierung zu erreichen und diese anschließend gegen ein US-freundliches Regime zu ersetzen. Das räumte Obama in einem CNN-Interview ein.
Mr. Putin made this decision around Crimea and Ukraine. Not because of some grand strategy, but essentially because he was caught off balance by the protests in the Maidan and Yanukovych then fleeing after we had brokered a deal to transition power in Ukraine.
Moment, das hören wir nochmal. Hier der entscheidende Satz.
Yanukovych then fleeing after we had brokered a deal to transition power in Ukraine.
Und so lief dieser Deal ab. 5 Schritte zur feindlichen Machtübernahme. Schritt 1, nimm Geld in die Hand. So ein Umsturz braucht langfristige Vorbereitung. Da wird jede Menge Organisation gebraucht. Pro-westliche Medien, Bürgerrechtsvereine und Demokratie-Workshops, die eine Opposition im Land heranzüchten. Und für alle die gilt: Ohne Moos nichts los. Das rechnete Obamas Europabeauftragte im US-Außenministerium öffentlich vor.
Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine.
Die Maidan-Proteste selbst sollen aber ohne finanzielle Beteiligung der USA erfolgt sein. Bei CNN erklärte Frau Newland: Sicherlich haben wir kein Geld zur Unterstützung des Maidan ausgegeben. Das war eine spontane Volksbewegung. Spontan? Nun ja, jedenfalls spielten die sozialen Medien dabei eine große Rolle. Schritt 2. Schüre heimlich Protest. Die Maidan-Proteste erreichten ihren Höhepunkt, nachdem unbekannte Scharfschützen nicht nur staatliche Sicherheitskräfte, sondern auch reihenweise zivile Protestierende erschossen. Mehr als 100 Menschen starben, 300 wurden verletzt.
Da schießt jemand auf Unbewaffnete, jemand, den Sie nicht kennen.
Hey Leute, ihr da drüben, rechts vom Hotel Ukraina. Wer hat da geschossen? Unsere Leute schießen nicht auf Unbewaffnete.
Das waren Söldner, also auf jeden Fall Profis.
Das Ukrainer-Hotel hier war das damalige Zentrum der Demonstranten. Hat sich der Augenzeuge geirrt? Wir sind nachts unterwegs mit Ermittler Sergei. Er zeigt uns mit einem Laser, dass es nicht nur Schusskanäle aus Richtung der Regierungsgebäude gibt. Wenn man durch Austrittsloch und Einschussloch leuchtet, oben ins Hotel Ukraina. Damals die Zentrale der Opposition.
Das Resultat? Präsident Janukowitsch floh nach Moskau und in Kiew wurde eine Übergangsregierung gebildet. Die Mehrheit der Bevölkerung im Westen und in der Hauptstadt befürwortete nun eine Öffnung der Ukraine in Richtung der EU. Nur der Ostteil des Landes war immer noch mehrheitlich strikt dagegen. Schritt 3. Schüre öffentliche Gewalt. Ein unbeugsamer Rest von 300 pro-russischen Aktivisten auf dem Kulikow-Platz in Odessa wurden von pro-westlichen Fußballfans und Neonazis des rechten Sektors brutal hinweggeprügelt. Als einige Widerständler sich dann in ihre Gewerkschaftszentrale zurückzogen, wurden sie dort grausam niedergemetzelt und das Haus mit den teils zerstückelten Leichen angezündet. Mindestens 42 Menschen starben, etliche wurden verletzt. Die politischen Gegner waren eingeschüchtert. Damit hatte sich der Widerstand im Osten der Ukraine erledigt. Schritt 4. Besetze Schlüsselpositionen. Eine stabile pro-westliche Regierung in Kiew musste her. Das US-Außenministerium instruierte dazu seinen Botschafter in der Ukraine, der vor Ort bei der pro-westlichen Opposition die Strippen zog. Ein sehr aufschlussreiches Telefonat.
Ich denke, Yatsenyuk ist unser Mann. Er hat die wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Erfahrungen. Was er braucht, sind Klitschko und Jagnibok außerhalb der Regierung. Er muss viermal die Woche mit ihnen reden. Ich denke einfach, wenn Klitschko mit reinkommt und auf dieser Ebene mit Yatsenyuk arbeitet, wird es nicht funktionieren. Ich denke, das wäre großartig, um das Ganze zusammenzuschweißen und der UN dabei zu helfen. Und du weißt schon, scheiß auf die EU. Exakt. Ich denke, wir müssen etwas unternehmen, um alles zusammenzuhalten. Denn du kannst dir sicher sein, dass wenn das Ganze nicht bald an Höhe gewinnt, werden die Russen hinter den Kulissen versuchen, das Ganze zu torpedieren.
Russland, das jeden Schachzug argwöhnisch beobachtet, wurde gleichzeitig mit empfindlichen Wirtschaftssanktionen belegt. Oder besser, man ließ es mit Sanktionen belegen. Schritt 5. Setze deine Partner unter Druck. Wer ohnehin keine großen Stücke auf seine europäischen Verbündeten hält, darf auf internationalem Parkett auch getrost ein bisschen über sie herziehen, um sie bei den Sanktionen auf Linie zu trimmen. So viel zum Umgang der USA mit der Europäischen Union.
Hallo?
Jan, Helga nochmal. Ich sitze auch dabei. Ich wollte dir nur eine Sache noch vertraulich sagen. Die Amerikaner, die gehen ein bisschen rum und erzählen, dass wir zu weich sind. Und während sie stärker sind, auf Sanktionen gehen. Und ich habe mit Kathy gesprochen über das, was du und ich ja schon besprochen haben. Sie ist genau auf der gleichen Linie. Ja, wir müssen das machen und wir müssen das ganz klug vorbereiten und so, wie wir das besprochen haben. Aber was du wirklich wissen sollst und was uns sehr ärgert, dass die Amerikaner rumgehen und die EU an den Pranger stellen und sagen, wir seien das zu soft. Also das haben uns Journalisten gesagt. Ich will dir das nur sagen, dass du vielleicht, wenn du mit dem amerikanischen Botschafter aussprichst und sagst, wir sind überhaupt nicht soft, wir gehen auch in die Richtung, wir hängen das nun nicht an die große Glocke, weil das sehr viel effektiver ist, wenn wir das so machen, wie du und ich das besprochen haben. Aber es ärgert mich, wenn die Presse jetzt da berichtet, hier die EU ist nicht auf der Seite der Freiheit. Hm.
Aber Helga, da müssen wir auch im Klaren sein, wir sind nicht in einem Rennen, wer stärker vorgeht. Ja, wir haben andere Instrumente und gut, dass wir...
Ja, Jan, aber das verstehst du schon. Es ist hier natürlich auch eine Frage, ich möchte nicht, dass hier Kathy beschädigt wird oder dass wir beschädigt werden, dass wir hier in diese Ecke gestellt werden. Das ist natürlich auch, hat hier ja politisch auch eine andere Bedeutung. Das geht nicht. Kathy wird das auch mit Kerry ansprechen. Ich will nur, dass du das weißt. Wir sollen jetzt hier nicht in Wettrennen gehen, aber das ist wirklich sehr unfair, wenn sie das verbreiten.
Ja.
Hier noch einmal die Gebrauchsanweisung für einen Regime-Change. Erstens, nimm Geld in die Hand. Zweitens, schüre heimlich den Protest. Drittens, schüre öffentliche Gewalt. Viertens, besetze Schlüsselpositionen und fünftens, setze deine Partner unter Druck. Fazit: Wer über genügend wirtschaftliche und militärische Macht verfügt, soziale Medien kontrolliert und damit Volksaufstände beherrscht, kurz, wer aus all diesen Gründen in diplomatischen Kreisen das Sagen hat, für den ist die Eroberung eines einzelnen Landes eine ziemlich leichte Übung. Vor allem dann, wenn man über jahrzehntelange Erfahrung im Stürzen von Regierungen verfügt. Der Staatsstreich in der Ukraine reiht sich ein in eine Vielzahl historisch belegter Lügen, die stets von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgingen und in Kriegen mündeten. Vor dem US-Kongress 1990 rührte diese angebliche Kinderkrankenschwester die Herzen von Millionen von Menschen. Sie bezeugte angebliche Gräueltaten irakischer Soldaten in einer kuwaitischen Klinik.
They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
Danach befürwortete die Mehrheit der Amerikaner eine Intervention der USA im Irak. Der Auftritt sowie die Identität der jungen Frau waren von der US-Werbeagentur Hill & Knowlton frei erfunden. Es handelte sich um die Tochter des kuwaitischen Botschafters. Wer einen geheimen Masterplan der Amerikaner zur Eroberung rohstoffreicher Länder auch nur leise andeutet, gilt heute immer noch als sogenannter Verschwörungstheoretiker. Wie Theorie und Praxis aber zur Realität werden, bezeugte nach dem 11. September der ehemalige oberste General der NATO in Europa, Wesley Clark. Er leitete von 1997 bis 2000 das sogenannte Supreme Headquarters Allied Powers Europe, kurz SHAPE.
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, no. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office, "today." And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran."
Als der nächste Krieg im Irak bevorstand, begründeten die USA ihren Einsatz mit der angeblichen Existenz von Massenvernichtungswaffen. Als Beweis diente ein vom Bundesnachrichtendienst fabrizierter Kronzeuge namens Curveball.
Saddam Hussein had biological weapons.
He was a fabricator.
A slam dunk.
He lied because he wanted a Mercedes-Benz.
Dieser Mann hat Weltgeschichte geschrieben.
We gave Iraq one last chance.
Curveball.
We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it.
Wenn Sie das Chaos und Ihre zerstörte Heimat sehen, schämen Sie sich in dem Moment für Ihre Lüge?
Confide?
Ganz ehrlich?
Ja.
Die behaupteten Biowaffen Saddam Husseins hatte es nie gegeben. In Syrien, wo aktuell der Krieg tobt, soll Präsident Bashar al-Assad am 21. August 2013 dann Chemiewaffen gegen seine Bevölkerung eingesetzt haben. Etwa 1400 Menschen starben. Und wieder tischte ein US-Präsident der Welt eine Räuberpistole auf. Sie verteilten Gasmasken an ihre Truppen. Dann feuerten sie Raketen aus einem vom Regime kontrollierten Bereich auf 11 benachbarte Bezirke, die von Oppositionellen gesäubert werden sollten. Dort verteilte sich das Gas. Die Krankenhäuser füllten sich mit Sterbenden und Verwundeten. Die später als Gradraketen identifizierten Giftgaswaffen sollen laut dem Weißen Haus aus Entfernungen zwischen 5 und 10 Kilometern abgefeuert worden sein. Allerdings, in einer Studie des Massachusetts Institute of Technology kam man schon kurz darauf zu dem mathematisch unwiderlegbaren Schluss, bedingt durch die Bauweise der Raketen hatten diese maximal eine Reichweite von 2 Kilometern. Das Fazit der Wissenschaftler? Das bedeutet, dass die Interpretation der technischen Daten durch die US-Regierung unmöglich korrekt sein kann. Auch die US-Bevölkerung zeigte sich diesmal wenig davon begeistert, schon wieder amerikanische Bodentruppen in einen mehrjährigen Krieg zu schicken. Nicht einmal jeder Zehnte befürwortete einen Militärschlag. Der amerikanische Journalist Seymour Hersh, immerhin Träger des Pulitzer-Preises, hält es für wahrscheinlich, dass in Wahrheit die Türkei und Saudi-Arabien hinter dem Sarin-Gas-Anschlag stecken. Das Ganze also wieder einmal eine False-Flag-Operation, um einen Krieg zu rechtfertigen? Die Bürgerrechtsbewegung Democracy Now zitiert dazu aus einem geheimen Briefing der DIA, des US-Militärgeheimdienstes. Chemiehersteller in der Türkei und in Saudi-Arabien versuchten in großen Mengen Ausgangsstoffe für Sarin zu beschaffen. Mehrere 10 Kilo. Wahrscheinlich für eine beabsichtigte Massenherstellung in Syrien. Und auch der als Russenpropaganda verunglimpfte Sender RT berichtete:
Deadly sarin gas was delivered from Turkish territory to Islamic State fighters in Syria in 2013. They say that officials knew about the deliveries, but that the case was closed. The MPs say that they have evidence to back up the allegation and that they have presented it in Parliament. We spoke to one of them.
Bu ham maddelerin yurt dışından
chemical weapon materials were brought to Turkey and put together at ISIL camps in Syria, which was known as the Iraqi Al-Qaeda at the time. We have recordings to confirm this.
Bei den Regierenden im NATO-Land Türkei machte sich die konservative Tageszeitung Zaman jedoch sehr unbeliebt mit den Enthüllungen sozialdemokratischer Parlamentarier. Der EU-Beitrittskandidat ließ das Gebäude nach einem fragwürdigen Gerichtsurteil von der Polizei stürmen. Wasserwerfer fegten Gegendemonstranten von der Straße. Regierungskritische Berichterstattung in der Türkei gibt es seitdem kaum noch. Doch auch im mustergültigen EU-Staat Deutschland werden Defizite bei Presse- und Meinungsfreiheit beklagt. Die deutsche Friedensbewegung sieht sich einer immer stärker werdenden Gegenkampagne ausgesetzt. Gleichzeitig wächst die Zahl prominenter Unterstützer, die zunehmend unzufrieden mit der Politik sind.
Diese Stigmatisierung, von dem ich am Anfang geredet habe, die hat ja etwas damit zu tun, dass die andere Seite, so sage ich mal, anders als 1980, damals war es auch schon andeutungsweise, aber heute die Medien fast völlig in der Hand hat. Und auch Medien, die, von denen wir alle meinen, auch meine Freunde immer noch meinen, dass sie ein bisschen fortschrittlich sind, die Frankfurter Rundschau, die Taz und so weiter, die Zeit, die Süddeutsche, auch die sind in diesen entscheidenden Fragen eingenordet auf Militäreinsätze. Ein unglaublicher Vorgang. Und wenn man mal verstanden hat, welche Bedeutung die Meinungsmache für die politischen Entscheidungen hat, wenn man das mal verstanden hat, dann muss man wissen, dann weiß man, dass man bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung ansetzen muss, wenn man was ändern will. Die haben die Hosen teilweise gestrichen voll. Das gilt auch für etablierte Medien, die merken, dass sich unsere Arbeit und die Wachheit der Menschen auf deren Forums schon niederschlägt. Die müssen ihre Foren manchmal schließen, weil viel zu viele wache Leute von euch dort unterwegs sind und protestieren.
Albrecht Müller beklagt, dass die etablierten Medien die Bevölkerung im Unklaren darüber ließen, welche kriegswichtige Bedeutung die Airbase der Amerikaner in Ramstein hat. Für diesen Vorwurf wird Albrecht Müller in letzter Zeit gern mal in die rechte Ecke gestellt. In einem Beitrag des Nordmagazins im NDR, der sich mit Flüchtlingshetzern beschäftigte, fand er sein Buch Meinungsmache an einem fiktiven Arbeitsplatz eines Hetzers wieder. Prominent für die Kamera auf einem Bücherstapel platziert, zusammen mit Hitlers Mein Kampf und dem Buch des EU-Abgeordneten für die Partei Alpha, Hans-Olaf Henkel. Die ständige Publikumskonferenz legte wegen Diffamierung Beschwerde beim Norddeutschen Rundfunk ein. Der reagierte immerhin, sprach dabei aber von einem Missverständnis und wies ansonsten die Vorwürfe von Manipulation und Indoktrination mit unlauteren Mitteln weit von sich. Albrecht Müller lässt sich dennoch nicht unterkriegen.
Ja, die Deutschen haben wahrscheinlich, wie wir alle, wenig Ahnung. Wir wussten noch nicht, ganz viele Leute wissen nicht, dass hier noch Atomwaffen liegen. Ganz viele Leute wissen nicht, dass die gerade zielgenau modernisiert werden. Ganz viele Leute wissen auch nicht, dass hier von Ramstein der Drohnenkrieg koordiniert wird oder mitgesteuert wird. Also diese ganze Theorie des Regime-Changes, die Vorstellung, dass man also in einem Land die Regierung beseitigt, nur weil sie einem nicht passt, nur weil wir sagen, ja, das ist keine Demokratie oder was, das ist ja, mag ja da und dort stimmen, aber dann muss man auch überlegen, was die Folgen sind. Nehmen wir mal Libyen und Gaddafi, hat man umgebracht und hat ein totales Chaos hergestellt. Die Folge ist nicht ein besseres Libyen, sondern ein noch schlechteres Libyen. Ich sage nicht, dass das vorige Libyen gut war. Ich sage auch nicht, dass Assad ein guter Präsident ist. Aber man hätte doch bei, wenn man anfängt, jemanden stürzen zu wollen, dann kann man doch auch mal überlegen, welche Folgen das hat. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Amerikaner, dass der George W. Bush eine so saumäßige Politik gemacht hat, eine so inhumane Politik, dass dann, wenn man die gleichen Maßstäbe anwendet, wir auch den Regime-Change in den USA hätten bewirken müssen. Wir hätten dorthin gehen müssen und hätten den beseitigen müssen, wenn man so denkt, wie die Amerikaner denken. Also wir sind völlig auf dem falschen Pfad. Und es ist höchste Zeit, dass die Leute aufwachen, dass sie sich drum kümmern. Ja?
Will man etwas in Rammstein bewegen, muss man also bei der öffentlichen Meinung ansetzen. Das allerdings würde voraussetzen, dass ausreichend viele Medien direkt von der Airbase aus in Bild und Ton berichten, was dort vor sich geht. Um dies von vornherein zu unterbinden, gehen US-Soldaten pauschal auch gegen Pressevertreter vor, wie wir bereits gesehen haben. Dieses Vorgehen ist ein klarer Verstoß gegen die Pressefreiheit. Ist die Zufahrtsstraße zur Airbase denn nun wirklich amerikanischer Staatsbesitz? Fragen wir doch mal bei der Polizei nach.
Die befindet sich im Eigentum des Bundes, die Straße?
Richtig, das ist eine Eigentum des Bundes, wie Sie sagen, und dem öffentlichen Verkehr quasi faktisch zur Verfügung gestellt und hier insbesondere auch den Amerikanern, die hier diese Straße nutzen, an der Zu- und Abfahrt zu der Airbase. Ja. Also die geht vom Beginn der Rampe, Beginn dieser Straße im Grunde genommen, bis zum Westgate, also bis zu dem Tor, das da hinter mir liegt.
Das heißt, das Eigentum des Bundes geht direkt bis vors Tor?
Richtig, ja, genau.
Okay, ich frage das deswegen, weil wir hatten gestern einen kleinen Zwischenfall sozusagen. Wir sind fast verhaftet worden. Auf der rechten Seite, da sind so Parkbuchten.
Genau, ja.
Und da haben wir mal geparkt. Dauerte nicht lange, kamen Soldaten, haben gesagt, alles löschen.
Ja, ja.
Das wäre amerikanisches Gebiet, das hätte man von der Bundesrepublik Deutschland gekauft und die gesamte Straße von dem Tor bis zu diesem Kreisel, da würde überall US-amerikanisches Recht gelten und der deutsche Presseausweis nicht.
Also so ganz ist es nicht. Die Amerikaner haben natürlich schon die Straße zur Nutzung zur Verfügung gestellt bekommen, aber hier gilt ganz normal die Straßenverkehrsordnung und es gilt das öffentliche Recht uneingeschränkt. Ja.
Jetzt kamen die da aber mit 4 Leuten, die haben da noch Verstärkung gerufen, da kam dann noch ein amerikanisches Polizeiauto mit Kampfhund und alles, haben dann hier unser Auto blockiert und haben nicht eher Ruhe gegeben, bis wir wirklich alle Aufnahmen gelöscht hatten. Durften die das?
Ja. Also es ist mal so, dass wir, wissen Sie auch, dass bestimmte Objekte einer gewissen Gefährdung unterliegen, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen und dazu gehört auch die Kontrolle von Fahrzeugen, insbesondere wenn Lichtbilder gefertigt werden, die aus welchen Gründen auch immer, das weiß man im Vorfeld nicht, da wird es kontrolliert und die Maßnahme im Sinne eines Sicherheitskonzeptes durchgeführt. Ja, was jetzt das Löschen von diesen Lichtbildern betrifft, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen, ob da Personen möglicherweise drauf waren und die Gefahr besteht, dass das veröffentlicht wird. Habe ich jetzt keine Hintergrundinformationen, das waren auch wohl keine Kräfte der Polizeiinspektion Landstuhl, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja.
Das Filmen, Fotografieren und sogar Zeichnen militärischer Einrichtungen ist in Deutschland für Otto-Normalbürger vom Prinzip her strafbar. Aber nur dann, wenn damit die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Schlagkraft der Truppe gefährdet wird. Eine konkrete Gefährdung müsste also hinterher vor Gericht erst einmal stichhaltig nachgewiesen werden, bevor es zu einer Verurteilung kommen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass Otto Normalbürger direkt vor der Airbase fotografieren darf, wenn er sich sicher ist, niemanden zu gefährden. Verbotswidriges Fotografieren in einem militärischen Sicherheitsbereich kann auch nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz mit einer Geldstrafe geahndet werden. Die Pressefreiheit aber gründet sich in Deutschland auf Artikel 5 des Grundgesetzes, wonach grundsätzlich jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Vor allem aber unterliegt die Presse keinerlei Einschränkungen, bis auf eben jene im Pressegesetz.
Journalisten, die über die Rammstein Airbase berichten wollen, benötigen daher selbstverständlich keine Sondergenehmigung durch das amerikanische Militär. Deshalb hatten auch wir nicht extra um Erlaubnis gefragt. Die US-Soldaten behaupteten allerdings, wir hätten auch vor der Airbase amerikanische Gesetze zu befolgen und unsere Aufnahmen zu löschen.
Es gibt noch ein schmales Sicherheitsstreifen von etwa 10 Metern, ja, in dem die Amerikaner auch bestimmte Rechte haben, was Kontrollmaßnahmen betrifft. Das ist schon richtig. Ja. Aber unabhängig davon ist das nach wie vor öffentlicher Raum. Ja, für jeden zugänglich. Anders sieht es auf dem Areal der Airbase auf. Das ist als Sicherheitsbereich gekennzeichnetes militärisches Gebiet, in dem wiederum besondere und auch verschärfte Regeln gelten. Ja. Aber die Amerikaner haben über die Rechte, die sie außerhalb dieser Areal, diese Liegenschaften haben, nochmal gesonderte Rechte, die ihnen übertragen worden sind, allerdings nur innerhalb der Liegenschaft. Außerhalb der Basis gilt für die amerikanischen Sicherheitskräfte das Jedermannsrecht, also das Festhalterecht nach 127.2 der Strafprozessordnung, ein besonderes Recht, Verkehrsregeln zu überwachen, haben die Amerikaner gegenüber nicht-amerikanischen Fahrzeugen und Haltern nicht. Die Security Police und die Military Police hat außerhalb der Liegenschaft nur Befugnisse gegenüber den Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte. Gegenüber allen anderen Personen bestehen keinerlei Befugnisse durch diesen Personenkreis. Das sind auch deutsche Kräfte dabei, aber die haben auch nicht mehr Rechte als der Jedermann außerhalb.
Aha. Die Soldaten, die darauf verwiesen hatten, dass vor der Airbase amerikanisches Recht gelte, haben uns dreist angelogen, als sie uns aufforderten, unser Material zu löschen. Tatsächlich hatten sie uns gegenüber gar keine hoheitlichen Befugnisse. Doch könnte es auch sein, dass sich diese Herren einfach nur geirrt hatten? Wer amerikanische Propagandafilme schaut, muss ja glatt auf die Idee kommen, dass das US-Militär eine besonders ethisch und moralisch handelnde Truppe sei.
The essential characteristics of our army profession, honorable service, military expertise, esprit de corps, stewardship, all built on the foundation of trust, reinforce our identity and provide the critical foundation for the army, soldiers, army civilians, and families. We stand strong by living and upholding the Army ethic in conduct of the mission, performance of duty, and in all aspects of life. This is America's Army, our profession, meeting the needs of the nation for more than 239 years, built on shared values, established standards, and mutual trust. This is living the Army ethic, living our shared professional identity as trusted Army professionals.
Zusammen mit Wolfgang Jung überlege ich, wie sich die Lüge der Amerikaner auf deutschem Hoheitsgebiet beweisen ließe. Der Mann rät mir dringend zur Vorsicht, schon aus meinem eigenen Interesse.
Also, wenn Sie sich nur in die Nähe des Zaunes begeben, dann stehen Sie noch keine 5 Minuten dort, ist schon auf der anderen Seite ein US-Fahrzeug oder ein Fahrzeug eines deutschen Sicherheitsdienstes, der diese Strecken bewacht. Und dann dauert es noch weitere 5 Minuten, dann ist auf Ihrer Seite, wenn ein Zugang da ist, die deutsche Polizei kontrolliert Sie, was Sie da machen.
Vor der deutschen Polizei habe ich zwar keine Angst. Aber die US-Truppe scheint mir immer unberechenbarer zu sein. Wir parken deshalb nun in deutlich größerer Entfernung zum Westgate der Airbase. Wollen wir doch mal sehen, wie weit das amerikanische Recht über den Zaun des Stützpunktes hinausreicht. Schnell noch die versteckte Kamera verstauen und los geht der Spaß. Unsere Freunde und Helfer lassen auch nicht lang auf sich warten.
Wer kommt denn da? Ach, die Polizei. Schön.
Ja, inwieweit diese Steuer jetzt irgendwie angegriffen
sind, das weiß ich nicht. Das ist
ein Unterschied.
Ja.
Wir haben
nur den Auftrag, die Leute, die jetzt die Airbase fotografieren, die müssen wir kontrollieren. Aber das heißt ja nicht.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Machen wir so. Vielen Dank, ne? Ja, Ihnen auch. Tschüss. Hast du das aufgenommen?
Mit ausdrücklicher Genehmigung einer Polizeikommissarin dürfen wir nun mit unserer Arbeit beginnen. Auf dem Kreisverkehr vor der Zufahrt zum Westgate sind wir sicher, nicht übersehen zu werden. Nach 20 Minuten wird unsere Geduld belohnt.
Da sind sie schon. So, also es geht weiter. Ein Stück nach da. Während unserer Dreharbeiten hier in Ramstein ließ das von den USA geführte Bündnis ganz offensichtlich zwei russische Kampfjets durch die türkische Luftwaffe abschießen. Dabei befand sich dieser nicht einmal im türkischen Luftraum. Guten Tag. Wir drehen einen Film.
Wir zeigen unsere Presseausweise.
Nee, entschuldigen Sie. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben vorhin erst mit der Polizei hier auch gesprochen, dass wir hier drehen. Die haben gesagt, es ist alles überhaupt kein Problem.
Das Sache ist so die, also, wenn die Straße ist dort hinten raus, wo die nächste Installation ist, ist unsere Jurisdiction. Ist dort hinten raus, wo die nächste Installation ist.
Nee, ist es nicht. Nein, erzählen Sie doch nicht. Was Sie mir hier erzählen, deckt sich nicht mit dem, was mir über das Presserecht bekannt ist. Wir können ja gerne die Polizei hinzurufen, wenn Sie möchten. Die werden Ihnen das bestätigen. Und wir können ganz sicher sein, dass wir Ihnen hier keinen Ärger machen oder so. Ne?
Mhm. Auf den Schildern steht dann auch eindeutig, dass es Fotografieren, das Anfertigen von Zeichnungen und so weiter auch verboten ist.
Ja, für jeden beliebigen. Ja.
Ich hoffe, wir haben jetzt das geeinigt und einer spricht mit der anderen zu.
Ja.
Ich sage, ich bin mit hier im Kindergarten, ja, ich bin hier als Polizist und rede jetzt auch.
Mhm.
Okay. Ja, ich bin hier als Polizist und rede jetzt auch.
Mhm.
Okay. Und ob sie für eine Presse sind oder nicht, ist dann vollkommen egal. Und ob sie für eine Presse sind oder nicht, ist dann vollkommen egal. Unser Problem ist jetzt, die fahren hier vorbei, die sehen jetzt hier einen in der Kamera stehen. Und dann rufen die Gegner uns an. Dann kommen wir hierher und wir wissen ja dann erstmal und damit, wer ist das, was machen wir?
Ist klar. Herr, darf ich jetzt? Ja. Herr. Ich verstehe, dass es Ihr Job ist, dafür zu sorgen, dass hier nach Möglichkeit keiner filmt und fotografiert. So, da ist ja schon die Polizei, da können wir ja gleich mal. Ja. Nee, das waren kleiner. Also es waren. Nee, die saßen da zu dritt. Wir haben mit einer blonden Frau gesprochen. Guten Tag. Gleicher. Ja. Bitteschön. Die halten Sie in der Hand.
Das, was Sie gesagt haben, war richtig zu reden, Vergangenheit. Aber es hat ein Gespräch stattgefunden zwischen der deutschen Polizei und der Länder, was man jetzt einfach gesagt hat, aufgrund dieser aktuellen Weltsituation auf einem mit Paris und. Hat der Kommende nicht nur das Hausrecht zu Hause aufgebläst in diesen kontrollierten Schranken in der Hause, sondern man hat ihm zugestanden, aufgrund dieser Preise hinaus ein Hausrecht auszuüben. Und man hat ihm zugestanden, aufgrund dieser Preise hinaus ein Hausrecht auszuüben. Das würde auch bedeuten, dass jetzt aktuell diese Maßnahme, die sie hier machen, möchte oder machen, auch als Pressevertreter über die Pressestelle bei der Housing anzumelden ist. Weil Sie jetzt schon mal hier sind, sage ich einfach, machen Sie einen Dreh, der bitte zeitlich nicht zu viel sein. Und dann
zischen wir wieder ab.
Genau.
Ja.
Unser Fazit wirft Fragen auf. Zum wiederholten Mal bezeichnen Angehörige der Air Force die öffentliche Zufahrtsstraße als ihr Hoheitsgebiet. Ein Deutscher in amerikanischer Uniform gibt sich als Polizist aus, obwohl er auf dieser Straße uns gegenüber laut der deutschen Polizei keinerlei hoheitliche Befugnisse hat. Und obendrein übt das US-Militär auf einer Privatstraße des Bundes angeblich auch noch das Hausrecht aus. Wie passt das zusammen? Wir fragen die örtliche Polizeibehörde, auf welcher Rechtsgrundlage die Übertragung des Hausrechts eigentlich beruhe. Die Beamten verweisen uns an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die für die deutsche Privatstraße zuständig ist. Wir fragen, wo fängt eigentlich das Gelände der Airbase genau an? Wo genau endet es? Ein Blick in die Überlassungserklärung zwischen Bund und USA sollte das klären können. Doch ob es so ein Dokument überhaupt gibt, lässt sich nicht überprüfen. Die Bundesanstalt teilt uns auf Nachfrage mit: Im Rahmen der völkerrechtlichen Überlassungen ist zwischen den verbündeten Staaten grundsätzlich Vertraulichkeit vereinbart. Man bitte um Verständnis, dass eine Herausgabe der förmlichen völkerrechtlichen Vereinbarung mit den US-Streitkräften nicht möglich ist.
April 2016. Ich treffe Wolfgang Jung in Leipzig. Hier verklagt der Friedensaktivist in dritter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht die Bundesrepublik Deutschland. Sein Ziel? Der Staat soll per Gerichtsurteil verpflichtet werden, das Grundgesetz einzuhalten, indem es sämtliche Einsätze der Drohnen-Relay-Station auf der Airbase genau überwacht und bei Verstößen gegen das Völkerrecht unterbindet. 4 lange Jahre dauert das Verfahren nun schon. Dabei scheint die Rechtslage so einfach zu sein. In Artikel 25 heißt es im Grundgesetz: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes, also auch für Angela Merkel. Doch die Richter weisen die Klage ab und stellen das Verfahren ein. Ein einfacher Bürger habe eben nicht das Recht, den Staat auf Einhaltung des Grundgesetzes zu verklagen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat heute wie die Vorinstanzen entschieden, dass die Klage unzulässig ist. Zulässig wäre sie nach der Verwaltungsgerichtsordnung nur, wenn der Kläger durch die Drohneneinsätze der US-Streitkräfte möglicherweise in eigenen subjektiven Rechten verletzt wäre. Dabei hat es in Rechnung gestellt, dass die Airbase an sich schon ein Ziel ist, das militärischen Gegenschlägen ausgesetzt sein kann. Fragen der Völkerrechtmäßigkeit der Station und des Drohneneinsatzes haben in dem Prozess keine Rolle gespielt, weil die Klage bereits unzulässig war.
Stehen denn überhaupt dem einfachen Bürger dann noch juristische Möglichkeiten offen?
Zu dieser Frage möchte ich nichts sagen. Möchte ich hier keine, also
okay,
keine Rechtsberatung.
Das Gericht hat damit nicht nur mir das Recht abgesprochen, die Einhaltung unserer Verfassung einzuklagen, sondern praktisch jedem Menschen, der deutscher Staatsbürger ist und hier lebt. Und das ist ein Skandalurteil, weil wer soll denn jetzt noch juristisch gegen irgendeinen Missstand und einen Verfassungsverstoß vorgehen? Mit welcher Begründung? Da muss er Gefahr für das eigene Leib, in eigenen Leib das eigene Leben nachweisen. Das dürfte in den allerwenigsten Fällen der Fall sein, denn wenn diese Gefahr eingetreten ist, ist sowohl der Leib als auch das Leben weg. Ja?
Ich halte das für fragwürdig, gerade im Lichte der Ereignisse, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, wo wir ja Terroranschläge hatten im Zentrum der Europäischen Union in Brüssel. Dann zu sagen, die Drohnenkriegsführung bildet keine Provokation für Gegenmaßnahmen, die sich irgendwie messbar in eine Gefahrerhöhung auswirken können für die Anwohner, das halte ich erstmal für ein starkes Stück.
Und das, denke ich, kann in einem Rechtsstaat nicht hingenommen werden. Das muss aufgeklärt werden, weil wir, davon sind wir überzeugt, bei einer sachgerechten Aufklärung selbstverständlich annehmen, dass eine messbar gesteigerte Gefahr terroristischer Angriffe besteht und dass sie sich auch auf den Kläger auswirkt. Also in Sachen Krieg und Frieden haben wir das Problem, dass Besatzungsrecht aus den 50er Jahren fortgeschrieben wird. Und die Amerikaner begreifen dieses Besatzungsrecht nach wie vor so, wie es damals gedacht war. Aber inzwischen ist eine Rechtsänderung eingetreten, nämlich die Bundesrepublik ist seit 1990 souverän.
Die Anwesenheit der US-amerikanischen Streitkräfte auf deutschem Boden beruht auf dem Deutschlandvertrag und dem Stationierungsvertrag von Anfang und Mitte der 50er Jahre. Damals wurde also den amerikanischen Streitkräften auf deutschem Boden weitgehende Rechte eingeräumt. Zum Beispiel auch die Immunität vor Strafverfolgung durch deutsche Gerichte, wenn amerikanische Soldaten Straftaten begehen im Dienst. Diese Verträge sollten nach einer Klausel, die die Verträge selbst enthielten, bei Zustandekommen eines Friedensvertrages automatisch außer Kraft treten. Diese Situation hatten wir ja 1990 bei Abschluss des 2+4-Vertrages. Das war ja die abschließende Regelung über Deutschland und damit eine friedensvertragliche Regelung. Damit wäre also automatisch von Vertragswegen das Stationierungsrecht ausgelaufen und beendet gewesen. Um das zu unterlaufen und die Möglichkeit zu eröffnen, weiterhin amerikanische Truppen auf deutschem Boden zu haben, wurde dann in einem Notenwechsel, wurden diese Verträge unbefristet verlängert. Das heißt, der jetzige Rechtszustand, den wir haben, beruht auch im Jahr 2016 immer noch auf Recht aus Anfang der 50er Jahre.
Besatzungsrecht.
Aus dem damaligen Besatzungsrecht, ja.
Ich war Lehrer, also Beamter auf Lebenszeit, bin ich auch heute noch, war in dem Ruhestand und musste als junger Lehrer einen Eid auf die Verfassung leisten. Ein Eid bindet mich lebenslang und ich bin auch verpflichtet, die Zusagen, die ich da eingegangen bin, solange ich das kann und solange ich atme, einzuhalten. Einen ähnlichen Dienstzeit haben alle Leute im Staatsdienst geschworen, die Parlamentarier, die gesamte Regierung und natürlich auch die Richter sind ja auch vereidigte Personen. So, wenn diese Leute ihren Amtseid ernst nehmen würden, dann könnte die Bundesrepublik so nicht aussehen, wie sie heute aussieht.
Doch wie sieht es heute aus in der Bundesrepublik? Deutschland befindet sich in einer schweren Krise. Die etablierten Volksparteien verlieren massiv an Wählerstimmen. Das politische Klima rückt zusehends nach rechts. Die Polizeibehörden verzeichnen durch ansteigende Extremismusstraftaten eine zunehmende Gefährdung der inneren Sicherheit. Das BKA warnt bereits vor den ersten Todesfällen. Doch statt Krieg, Terror und Gewalt tatsächlich entgegenzuwirken, lässt die Bundeskanzlerin die Amerikaner von Rammstein aus weiter mit Bomben und Raketen Menschen töten und zum Krieg gegen Russland aufrüsten. Während sich ganz Europa zunehmend im Ausnahmezustand befindet, Grenzen neu errichtet, Flüchtlingsheime angezündet und Polizisten mit Steinen beworfen werden, ist die Welt für die Soldaten auf der Rammstein Airbase immer noch in Ordnung. Hier schiebt man in seiner Freizeit weiter eine ruhige Kugel, denn von der Flüchtlingskrise, die ja auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns herrscht, ist hier niemand direkt betroffen.
Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, hier wird ein Krieg vorbereitet. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht, und zwar alle, vor allem die jungen Leute mit kleinen Kindern, dann wird dieser Krieg euch alle auslöschen. Also tut was, steht auf und wehrt euch dagegen.
Machen Sie mit. Unterzeichnen Sie den Rammsteiner Appell auf www.rammsteiner-appell.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und besuchen Sie die Webseite www.rammstein-kampagne.eu.
Wir berichten hier über diese morgige Demo im Vorfeld dieser Demo gegen diese, das sind irgendwelche Friedensaktivisten, die demonstrieren da gegen diese Airbase. Und wollen versuchen, die Stimmung der Bevölkerung mal einzufangen, weil es ist ja meistens so bei solchen Demonstrationen, da reisen irgendwie Züge und Busse weisen irgendwelche Chaoten an und dann sagen alle Einwohner, ja, die haben aber nicht unsere Meinung gesagt. Wie ist denn Ihre Meinung zu dieser Airbase?
Also ich schließe mich da ehrlich gesagt den Friedensaktivisten an.
Danke, wirklich.
Die
Moment, wir müssen erst die Kamera laufen, zum Laufen bringen. Können wir
das
sofort.
Es geht noch. Nee, ich halte von denen nichts. Die nehmen uns die Wohnung weg. Ich wohne hier. drumherum wohnen lauter Amerikaner. Da haben zwei Personen 160 Quadratmeter. So, jetzt kommen Sie.
Die leben nicht schlecht, ne?
Nee. Machen unsere Straßen kaputt, verpesten unsere Straßen. Und das Schönste ist, die meisten Gemeinden, die können gar nicht sagen, wie viele Amerikaner da beschäftigt sind oder gemeldet sind, weil die Hälfte nämlich gar nicht gemeldet ist. Glaube ich nicht, dass die Steuern zahlen. Und unser Kirchberg da oben, ne? Wo das Hospital, dass du unsere Politiker nicht wollen, dass die das wäre zurückholen. Ich hock da mit den vielen Autos so. Und wir könnten da hochfahren, hätten eine Umgehungsstraße. Das kriegen wir nie wieder. Und verseucht ist es bestimmt auch.
Sie meinen chemisch, oder?
Ja. Was ist denn auf dem Fluchtplatz? Wo haben wir noch Atomwaffen? Kriegen wir nicht gesagt, müssen sie nicht mehr, ne?
Also,
ist mir egal, wir haben Redefreiheit. Das ist mir ganz groß wurscht.
Das heißt, Sie sind im Prinzip dafür, dass die Amerikaner hier sind?
Sag mal, ich hab die Amis nichts alle. Sag mal, ja, kann ich von mir aus bleiben? Ich mein, ich hab hier keine Probleme oder so.
Warum sind die denn eigentlich da?
Verstehen Sie halt mal herkommen wie im Krieg und dann bleiben sie, sind halt doble. Keine Ahnung, wie das abläuft, wie das. Kannst du jetzt sagen.
Also, unsere Besatzer, die Russen, die sind ja wieder weg, ne? Ihre sind noch da.
Ja, ich kenne mich alle zu Hause. Ich mein,
du weißt nicht mehr genau, was Wahrheit oder Lüge ist. Dieses Gefühl, dass es nicht in Ordnung ist. Du wirst geblendet von all dem Trash. Krise hier, Krise da und noch ein Crash. Die Infos strömen auf dich ein. Du brauchst mehr, reden sie dir ein. Mehr Sex, mehr Spaß, mehr dies, mehr das. Und deine Grenze wird echt low. Du selbst wirst zur Fernsehshow. Du sitzt schon nachmittags gebannt vor Dämonen, Vampiren und anderen und Toten. Im TV wird so einiges geboten, um dich vom Eigentlichen abzulenken. Ja, du sollst nicht mehr nachdenken, damit du nicht siehst, was wirklich geht. Dass die Menschheit kurz vorm Abgrund steht und es dich braucht, um das zu drehen. Also komm mit, es kann jetzt losgehen. Hey!
Denn wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts.
Stadt, der weiß Bescheid, für ihn ist das eine Kleinigkeit. Zu wissen, was du so treibst, zu wissen, wo du so bleibst. Du warst nicht beim Onkel Doc, sondern warst zu Hause gehockt. Wurdest trotzdem geheilt, hast dich durch deinen Geist befreit. Doch an der neuen Medizin nur Gelächter, denn die Pharma weiß es ja um einiges besser. Also pack besser ein, deine Meinung passt hier nicht rein. Ja, so ist das, wir sollen am Boden bleiben. Denken wir mal anders dann, befehlen sie uns zu schweigen. Wir sind der Mainstream, brauchen uns nicht verstecken. Sprechen Wahrheit aus und bald wird es jeder checken, was im Geheim liefert jetzt offenbar. Und was dunkel war, wird hell und sichtbar. Weil wir ab jetzt sagen, wo es lang geht. Hey, wir sagen jetzt, wo es lang geht.
Wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts.
Und das Dschungelcamp. Doch was passiert mit unseren Euros und unseren Cent? Milliarden Schulden, wofür wird das alles ausgegeben? Viele hungern und wenige haben ein Luxusleben. Oder wer schreibt über neue Technologien, die unsere Probleme lösen mit der Energie? Ohne Gas, ohne Öl, stell dir das vor. Und dann schiebt einer einfach den Riegel vor. Unzensiert soll die Presse sein. Ich frage mich, habt ihr das jetzt ernst gemeint? Betrogen, belogen und noch für dumm verkauft. Ich höre die Uhr ticken, weil euch jetzt die Zeit abläuft. Denn das alles kommt wieder auf euch selber zurück. Unsere Last geht auf euch, wir nehmen euer Glück. Und wenn ihr dann umkehrt von euren Wegen, sind wir bereit, euch zu vergeben.
Denn wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts. Wir werden hier gemeinsam etwas bewegen. Es geht hier schließlich um unser Leben. Wir bringen jetzt die Lüge ans Licht, denn so